was der alles über dich weiß. Ja, also ich warte jetzt seit 26 Jahren darauf, dass er endlich anfängt, mich zu erpressen.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo liebes Publikum, bevor der Sascha kommt, spreche ich euch schnell die Werbung ein. Der heutige Werbepartner ist Lobenbergs Gute Weine mit dem Weinabo. Beim Weinabo erhaltet ihr alle drei Monate ein sorgfältig kuratiertes Paket mit 12 Weinen. Ob spannende Neuentdeckungen, Stars aus dem exquisiten Lobenberg-Programm oder Weine, die man einfach mal getrunken haben sollte, mit diesem Abo habt ihr immer guten Wein im Haus. Es kostet 350 Euro pro Paket, bietet in der Regel um die 10% Preisnachlass auf die Einzelpreise und ist jederzeit kündbar. Ich schenke heute dem Sascha einen Wein aus dem aktuellen Paket ein und bei der Auflösung erzähle ich noch ein bisschen mehr über das Abo. Jetzt startet erstmal der Blindflug.
Hallo Sascha.
Hallo Felix. Schönen Sonntag.
Ja, schönen Sonntag. Und es scheint sogar noch ein bisschen die Sonne.
Ja, du kriegst sie voll ins Gesicht hier noch. Die habe ich auch. Komm mal her.
Ja, aber kriegst du das. Aber da keine Kraft mehr.
Trinken wir jetzt nur Rosé.
Genau, sehr gut. Ach, weißt du was? Wir haben seit 100 Jahren nicht mehr erzählt, was wir eigentlich machen.
Hey, stimmt.
Ja, und also, ich lasse euch immer erzählen. Jetzt erzähle ich aber mal im Schnelldurchgang, was wir hier machen.
Ein Wirtschaftspodcast.
Genau, Wirtschaftspodcast. Heute machen wir Wirtschaftspodcast. Seit 3 Jahren habe ich das, glaube ich, nicht mehr erzählt. Nein, hier sitzen zwei Leute und schenken sich gegenseitig einen Wein ein in schwarzen Gläsern. Der eine weiß nicht, was es ist. Der andere schenkt es ein und geht vorher ins Nebenzimmer und sagt schnell an, damit ihr wisst, was es ist, damit es mehr Spaß macht. Und während der eine also verkostet und überlegt, ob ihm das gefällt, es geht nicht so sehr darum, was es ist, weil das ist aus schwarzen Gläsern schon sehr, sehr schwer. Und man muss sich entscheiden, ob man lieber bestimmen oder bewerten will. Und wir machen eher so ein Bewertungsding. Während der eine also überlegt, was es, wie es ihm gefällt, erzählt der andere einen Schwank aus seinem Leben. Und danach wird aufgelöst und dann wird umgekehrt. Und wer anfängt, bestimmt der Würfel. Den habe ich in der Hand. Ich habe mit 2 gewürfelt.
6! Wollte ich gar nicht. Gut, dann gehe ich mal mit den Gläsern los.
Jawohl.
Also ich bin jetzt der in dem Fall, der anfängt und schenke jetzt was in die schwarzen Gläser ein.
Und gehst ins Nebenzimmer.
Und geh ins Nebenzimmer. Ich glaube, jetzt haben wir es gut erklärt, oder?
Ja.
Nebenzimmer. Ich erzähle, was Felix für Wein kriegt. Felix kriegt, weil... Na, warum kriegt er den? Also ich habe ihn schon lange nicht mehr getrunken, und zwar einen Vasenhaus Beelen 2020, ein Landwein, Weißburgunder, 13% Alkohol. Die waren mal sehr gehypt oder sind es vielleicht immer noch, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, so ein Landwein kostet in der Zwischenzeit auch immer kostet um die 50 Euro, glaube ich. Ich würde den gerne mal probieren, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das gut finde oder nicht. Und ich würde es gerne noch mal ein bisschen gereift trinken. Deswegen würde ich das jetzt gerne Felix einschenken und bin auch gespannt, wie er schmeckt, weil ich habe es lange nicht mehr getrunken und wir hatten es auch noch nie im Podcast, wenn ich mich nicht irre. Also, Prost. So.
Cheers.
Cheers. Müssen wir jetzt erstmal kurz rein mit der Nase. Achso, und dann, also wenn es im Glas ist, dann riechen wir da dran.
Genau,
wir riechen schwarz. Okay, wir machen jetzt also nur eine Folge, wir erklären, wie wir diese Folge machen.
Nein, das auch so. Wir sagen vielleicht noch 2 Sachen dazu, nämlich erstens, dass wir, weil wir hier Wein trinken und das Geräusche macht und so weiter, mit 2 Ansteckmikrofonen sitzen und nicht uns vor einem Kondensatormikrofon irgendwie ganz eng. Deswegen ist der Sound ein bisschen anders, damit man dann auch eben, wenn einer schlurft und schmatzt, den sozusagen muten kann. Und das Zweite muss man dazu sagen, es gibt manchmal so merkwürdige Nebengeräusche seit einem Jahr, die von 2 kleinen Katzen her stammen, die hier rumrennen. Und da wir gestern aus dem Urlaub zurückgekommen sind und die hier alleine waren, also nur mit Katzenzitter, können sind wir die jetzt nicht wegsperren. Das kannst du nicht machen.
Sind die sehr froh, sozusagen. Ja. Haben die sehr gefreut?
Haben sich sehr gefreut.
Alles, glaube ich. Ja. Das ist auch wirklich süß. So. Okay, naja, es ist kühl.
Mhm.
So, da bin ich jetzt aber. Gut, okay, gut. Ohne was, bin ich jetzt erstmal ganz positiv überrascht. So, für mich. So, weil ich ja weiß, was es ist.
Ja.
Weinproben. Waren wir schon mal, aber waren wir jetzt anders? Ich war bei einer Weinprobe, bin morgen wieder bei einer Weinprobe. Morgen ist eine sehr bekannte, groß in Berlin. Die kennst du auch. Die französische, in der französischen Botschaft.
Ach so, ja,
in der französischen Botschaft. Wie heißt sie? Oh Gott.
La Paulée?
La Paulée,
das ist aber abends
im... Aber sie gehört dazu, da bin ich abends auch.
Ja, genau.
Da bin ich Da bin ich jetzt abends das erste Mal. Das ist die große Sause sozusagen zusammen mit den Winzern. Also ein großer Händler aus Berlin, um das zu erklären. Großer Händler aus Berlin, einer der französischen Haupthändler in Berlin, oder? Kann man das so sagen?
Ja, vor allem auch eine eigene Gruppe. Also Sébastien Vuissentin ist der Mensch, dem gehören zwei Weinhandlungen. Das eine ist Weine Vuissentin und das andere ist Passion Vin. Und das eine ist ein Importeur, das andere ist ein Endverbrauchergeschäft. Und als Importeur ist er eine relativ große Nummer.
Hat in Berlin Endverbrauchern und Hamburg
sowas, ja? Bei den Endverbrauchern ist er einer von vielen Händlern, aber als Importeur französischer Spitzenweine ist er einer der Top 3, glaube ich, in Deutschland.
Das und morgen macht er seine große Hausmesse.
In der französischen Botschaft, was schon mal zeigt, wie groß das Ganze ist.
Das stimmt, genau. Das ist wirklich groß. Und diese per se, wir waren auch schon mal zusammen da?
Nee, ich war noch nie da.
Ach, du warst noch nie da?
Ich war
mit Flo da letzte Mal. Ich finde ihn in manchen Punkten schon ziemlich teuer und sowas, aber ich glaube, man kann da trotzdem mal für Werbung machen, auch wenn er keine Werbung braucht, weil es eben ausverkauft.
Ja.
das muss man sich sehr bemühen, überhaupt einen Platz zu kriegen. Was ich bei der Nummer ganz schön finde, ist erstmal eine riesengroße Probe, sehr professionell aufgezogen und es sind ganz viele Winzer da. Es ist also ich glaube, Jan-Jules Schaaf, das Weingut, ist dabei, Gigondas mit Cosme ist dabei, Rouleau ist dabei,
genau, also ganz große Namen Top-Betriebe, dabei. Genau, Top-Betriebe, wobei du mir, glaube ich, gesagt hattest, man sollte dann schauen, dass man, wenn man morgens um 9 da ist, als allererstes mal zu Rouleau und Schaaf läuft,
genau, so
weil ab 11 Uhr sind die, ausgetrunken.
Und man muss immer gucken, dass man... Oft haben sie das wie bei allen anderen Sachen natürlich auch ein bisschen unterm Tisch.
Also das ist ganz schwierig, sich dann als jemand zu erkennen zu geben, der es wert ist,
dass man
die Bückware zu bekommen. Aber das kriegen meistens dann nur die Leute, die die sowieso schon kennen.
Das ist dann auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr voll. Aber man kriegt tatsächlich einen wirklich ganz guten Überblick über die Franzosen hin. Ich glaube, viel besser kriegt man es nur hin, wenn du direkt da drüben bist.
Okay. Ja.
Du warst ja schon mal irgendwo, genau, da ist es, glaube ich, ganz cool. Aber alles, was in Deutschland machbar ist, ist, glaube ich, das ist so die große Nummer. Und das ist ziemlich professionell aufgezogen als reine Weinverkostung. Und abends ist dann das Dinner, da bin ich das erste Mal dabei. Da bin ich sehr gespannt, kostet dann aber auch Geld sozusagen, wenn man dabei sein will. Da sitzt man dann mit den Winzern und ein paar Gastronomen am Tisch im Grill Royal. Lässt sich ordentlich bewirten und trinkt die Weine der Winzer.
Die bringen quasi Schatzkammerweine mit. Und ich bin sehr gespannt, was du erzählst, was für Schatzkammerweine die wirklich mitbringen. Also Großflaschen meistens auch. Das heißt, man trinkt nur nicht nur das von den Winzern, mit denen man am Tisch sitzt, sondern auch häufig von anderen noch. Bei einer richtigen Paulet wird, glaube ich, auch noch der Sommelier, kriegt jeder Tisch noch einen Sommelier.
Ja.
Den zahlst du mit. Das ist das Interessante. Ich bin nämlich auch bei einer Paulet, allerdings nicht in Berlin. Und du bezahlst quasi, du bist eingeladen, aber du bezahlst für deinen Gastgeber mit. Und auch noch für den Service.
Ja, ja. Es ist
ein bisschen schräg, weil die Winzer zahlen natürlich nichts.
Genau,
die bringen ihre Weine mit.
So nicht wirklich günstig. Ja?
250 oder was?
Ja, genau, 240. Also, ja. 240. Kein Geschenk, aber ich bin sehr gespannt. Hätte es per se nicht gemacht, aber einmal muss man es probieren, glaube ich.
Finde ich auch.
Ich war auch lange nicht mehr im Grill Royal, muss ich sagen.
Das war ein einziges Mal da.
Grill Royal ist, wer es nicht weiß, ist, sagen wir mal, ein Promi-Restaurant in Berlin, kann man das so sagen?
Ja, Borchardt und Grill Royal sind so die sehen und gesehen.
Grill Royal an der Spree. Die Weinkarte ist tatsächlich immer gut. Finden wir nochmal ein Schätzchen und so. Das kannst du schon mal.
Gut, ja.
Und das Essen ist sonst.
Ja, gelten als wahnsinnig gut.
Ja.
Steaks und
halten sich auch schon ewig.
Sind auch mittlerweile eine richtige Gastro-Gruppe. Denen gehört ja auch die Bar Freundschaft, Weinbar.
Da würde jetzt natürlich.
Nee, die gehört denen.
Ja, aber da würde jetzt natürlich die Freundschaft sagen, das ist ihre Bar, aber natürlich der Finanzier dahinter ist sozusagen.
Ja.
Genau.
Naja.
Kann man schon so stehen lassen.
Ich glaube, es ist tatsächlich einfach so. Also ich wusste jetzt nicht, dass die widersprechen würden.
Nee,
aber ich bin nur einmal da gewesen, weil wir haben Pech gehabt mit dem Fleisch. Fleisch ist ein Naturprodukt, da kannst du ja nicht
hingucken.
Und dann ist es ja teuer, sie werden für ihre Fleischqualität gerühmt. Und das war dann halt ein blöder erster Eindruck, ja. Und dann sind wir wieder hingegangen. Genau.
Und das sind so, also das ist jetzt sozusagen, also das ist mein Plan für morgen. Bin ich sehr gespannt, was passiert tatsächlich, diese Schatzkammer-Sachen und dieses Sitzen mit den, muss man ja mal dazu sagen, mein Englisch ist ja jetzt, sagen wir mal, also mein Französisch ist quasi ja nicht existent, das kann ich nur mal sagen. Und mein Englisch ist jetzt auch, sagen wir mal, rudimentär vorhanden. Mhm. Jetzt habe ich Glück, dass sozusagen Leute am Tisch sitzen, die das ganz gut können sozusagen und auch wissen, dass ich
weißt du schon, mit wem du sitzt?
Ja, ich weiß, mit wem ich sitze. Ich sitze mit Regis. Ach so, vom Lamassère.
Ja, ist, gut, der genau. kann ein bisschen übersetzen.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Vor allen Dingen das Französische sozusagen.
Ja.
Das ist, Schwein gehabt. Ja. Sonst, das wäre was tatsächlich, ich meine, da bin ich auch ganz offen. Ich bin da nicht gut drin in Sprachen und so. Das ist halt, ich glaube, das wissen wir inzwischen alle, die den Podcast hören, dass es durchaus manchmal schwierig ist mit mir und fremden Sprachen. Ich glaube, mein Russisch ist wahrscheinlich noch, naja, auch nicht mehr. Das hat sich inzwischen auch gegessen. Also das wird, so ganz alleine würde ich das wahrscheinlich, obwohl wahrscheinlich würde ich es auch machen. Man kommt schon irgendwo über die Runden.
Und der Reinsprache,
ja, das passt genau. Schon. Oh, lecker, schlürf.
Ich bin auch sehr gespannt, wenn ich bin 14 Tage später dann auf einer Pauli.
Wo bist du?
In Gervais-Chambertin.
Oh Gott, wie schön. Und dann nur Burgund.
Ja, aber
oder das... Ich jetzt ein bisschen
ja, aber die sprechen natürlich noch in der Regel nur Französisch. Das wird interessant. Mal gucken.
Da bin ich dann gespannt, was du erzählst.
Da bin ich auch sehr gespannt.
Ja. Das war die erste Weinprobe, über die ich kurz, weil die mag ich wirklich gerne. Weil ich, wie gesagt, ich dachte, wir waren schon, aber nein, ich war da mit Flo letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Lustig, spannend, kann man sich mal drum bemühen, wenn man mal eine große Verkostung machen will, muss man aber, wie gesagt, sehr frühzeitig ran.
Ja.
Die andere Weinverkostung, über die, die mir noch durch die Hände rutscht, das Quatsch, das stimmt natürlich nicht, in den Gaumen geflossen ist, sozusagen mit ein bisschen Glück, war eine Verkostung im The Court von Thomas Kammerer, ehemaliger Sternekoch. Aber haben wir schon mal erzählt, glaube ich, ehemaliger Sternekoch aus dem Dings hier in Berlin. Der macht jetzt ein Restaurant im Orif Campus, sehr schön. Und von Anja Blindwein und mit dem Weingut Stiegler. Es gab dann quasi ich wusste das davor schon, es gab ein Essen, also ein richtiges Dinner mit Weinbegleitung vom Weingut. Sehr nett. Und ich wollte eigentlich gar nicht essen. Und dann hatte ich aber dem Restaurant ein paar Weine geliefert, weil sie ein bisschen was haben wollten. Und kam dann abends da so hin und dann stand ich da.
Ah.
Und kamen die ersten Leute, dann dachte ich, naja, gut, dann kannst du auch bleiben und was mit Essen und Trinken. Hab das dann aber auch sehr anständig selber bezahlt. Das waren, es waren fünf Gänge mit jeweils doppelter Weinbegleitung für 160 Euro.
Schön.
Das ist ein sehr anständiger Preis, fand ich. Das war,
weil die sehr gut kochen.
Ja, weil die auch sehr gut kochen und die Weine waren auch toll. Also und das Schöne war, Weingut Stiegler hatte mir ehrlicherweise, ich sag wie es ist, ich kann es nicht.
Du kannst es nicht, okay.
Also ich habe es mal bei Anja im Laden gesehen, aber nicht wahrgenommen, ehrlicherweise. Das Winzer-Ehepärchen, ich habe selten so schön ein altes Pärchen gesehen, was ich gönnen kann.
Ja, die sind einfach wahnsinnig herzlich. Vor allem, ich glaube, sie heißt Regina Stiegler.
Genau. Ne?
Die ist so herzlich.
Unglaublich.
Also eine Seele von Mensch, wirklich. Ich kenne das Weingut. Klar, weil es ein VDP-Weingut ist. Ich habe die mal kennengelernt im Rheingau bei Kaufmann.
Haben wir
gemeinsam was präsentiert und wir waren da am Vorabend der VDP-Präsentation oder am ersten Abend der VDP-Präsentation der großen Gewächse. Und waren witzig herzliche Menschen, die in ihrem Weingut zwischendurch immer mal wieder unglaublich geniale Weine machen.
Die probieren nämlich echt
aber
krasse Sachen
zwischendurch. Leider nicht immer.
Jetzt glaube ich auch, ja. Da gibt's, also sie probieren echt krasse Sachen und sind dann auch... Ich fand zum Beispiel die Spätburgunder, für die sie relativ bekannt sind, fand ich okay. Der Sohn macht da gerade wohl viel und zieht da viel und sowas. Und versucht sehr in dieses burgundisch-karge zu gehen. Ich glaube, in dem Fall die hätten einfach noch mal 10 Jahre mehr gebraucht.
Ja, es kann sein, ja.
Also die waren so, die waren jetzt gereift mit 15, also es war nicht wirklich alt.
Ja.
Die Rieslinge fand ich ganz gut und die Chardonnays fand ich ganz gut. Die waren wirklich extrem, das habe ich selten, sehr, sehr extrem unterschiedlich. Einer wirklich so ein bisschen wie White Bones.
Ja.
Ja. Das war wirklich dieses volle Glas mit ganz viel Geruch und wirklich, und dann aber einen schönen Abgang, nicht zu viel und so. Das war super. Mit der Essensbegleitung ganz toll. Also die Weine fand ich alle sehr in Ordnung.
Ja, die haben die Pagode.
Genau.
Das ist ein Teil des im Iringer Winklerbergs, also dieses aufgesplitteten,
genau.
mit diesen wahnsinnig vielen Unterlagen, Winklerberg, Vorenberg, Winklerberg, Winklen, Winklerberg, Hinterwinklen, Winklerberg, Pagode, Winklerberg, Gras im Ofen.
Genau. Gras im Ofen macht doch Heger.
Genau.
Ja,
und einige hat Heger exklusiv, einige
Stimmt.
hat nämlich den Gras im Ofen und die Pagode hat Stiegler exklusiv. Das ist, ich habe da immer schwer drüber gelästert und dann hat mir Achim Heger das mal in Ruhe erklärt.
Macht Sinn.
Das macht total Sinn. Das ist absolut. Das ist nämlich wirklich so eine Mondlandschaft, so eine Krater-Mondlandschaft mit Terrassen und so.
Genau.
Und jeweils ein Plateau ist genau eine dieser Lagen. Und jedes dieser Plateaus ist wirklich sehr, sehr eigen. Mit eigenem Stein und eigener Exposition. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, das 1971 alles Winklerberg zu nennen. Das war wirklich unsinnig. Vor allem, weil es nach hinten zum Achkarer Schlossberg hingeht und der Winklerberg eigentlich ganz vorne ist. Das hat wirklich nichts mit dem Winklerberg zu tun.
Und dann ist es irgendwie so ein extra Berg, den man auch gar nicht richtig sieht, wenn man das nicht weiß, dass es den gibt. Frau Stiegel erzählt, sie wohnt da schon seit ewig und wusste, als sie den Angebot gekriegt haben, wusste sie nicht mal, dass es überhaupt einen Berg gibt in ihrer Stadt, wo noch extra Weinberge stehen oder sowas.
Das ist schon fantastisch.
Aber dieses Pärchen war so süß und das war so schön. Es hat so viel Freude gemacht, auch dann ihre Weine zu trinken, weil es natürlich unglaublich süß war, wie sie über ihre Weine, über ihr Weingut gesprochen haben, wie sie sich gegenseitig gönnen konnten zu reden, wie er seine Frau hat schwärmen lassen, wie er dann aber auch zwischendurch immer noch mal mit rein ist und sowas. Also wirklich so ein Winzer-Ehepärchen wie aus dem Bilderbuch. Ja? Mhm. Also wirklich, wo du sagst, so muss das ein bisschen sein. Ja? Und trotzdem haben sie sich ja sehr zurückgezogen in der Zwischenzeit und lassen ihren Sohn relativ gut machen, aber sind auch nicht teuer. Und ich glaube, also sind sie ja auch, ich glaube, das klassische deutsche, kann man sagen, ein klassischer deutscher VDP-Betrieb, der nicht doll an der Uhr dreht und gut dabei ist immer die ganze Zeit und nicht mit hohen Preisen spielt und sich nicht umschaukelt? Weißt du, wie ich das meine?
Also sie sind einerseits ein klassischer Betrieb, andererseits ist das eben diese interessante, enge Zusammenarbeit mit Heger, weil die da halt sitzen in diesem Winklerberg und die beiden und in diesem genossenschaftsdominierten Bereich und da so die Qualitätsfahne hochhalten und immer mal zwischendurch auch kooperieren, glaube ich, oder sich eng aneinander orientieren und gegenseitig auch zu Höchstleistung anspornen. Das klappt bei Heger immer meistens noch ein bisschen besser.
Ja, Heger ist ja auch tatsächlich, wahr? Es geht einfach mehr.
Aber es ist eben so, weil das kriegst du ja immer in einem Flight in Wiesbaden. Du hast immer, Heger und Stiegler immer in einem, habe ich Hegler gesagt? Heger und Stiegler immer in einem Flight. Und es ist fast immer Heger besser. Beim Chardonnay allerdings ist Stiegler manchmal absolut genial.
Ja, ja.
Also das sind die Weine, wo ich eigentlich abgespeichert habe, dass man Stiegler auf gar keinen Fall abschreiben soll. Bei den Spätburgundern finde ich, wie du auch sagst, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Das glaube ich auch. Da geht schon ganz schön was irgendwie. Das fand ich.
Aber die Preise sind natürlich Traum. Ne?
Preise sind Wahnsinn. Also das ist ja mehr ein Witz als teure VDP-Preise. Also das ist ist ja Wahnsinn. Ja, genau. So, ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dann reden wir über den Wein. Das ist
dieser Wein ist schwierig.
Ja.
Also erstmal ist er ganz, ganz schön. Beim letzten Mal habe ich ja Weißwein für einen, habe ich einen Rotwein für einen, nein, habe ich einen Weißwein
für einen Rotwein,
gehalten.
Aber auch nur ganz kurz.
Ja. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt hast du mir zu kalten Rotwein eingeschenkt. Der ist Kühlschrank eingeschenkt. Der ist sehr tabakwürzig.
Das stimmt.
Und deswegen kam es mir erst so rot vor.
Ja.
Ja. Du hast ihn bei 7 Grad eingeschenkt, insofern wird es schon weiß sein. Aber er hatte so eine, in der Frucht ist er sehr zurückhaltend, es ist sehr tabakwürzig, das hat richtig gehend Tannin, das wird Holztannin sein, nehme ich mal an. Vielleicht ist er ein paar Rappen mit vergoren, aber glaube ich eigentlich nicht. Das wirkt für mich wirkt das sehr, sehr so traditionell. Und dann wird er irgendwann so ein bisschen süßfruchtig, aber die Frucht
traditionell ist spannend, finde ich. Das ist, ne?
Also ich wäre jetzt spontan in Frankreich. Ich wäre jetzt bei einem französischen Wein.
Freuen die sich drüber, glaube ich.
Ach so, okay, dann ist es keiner. Das ist gut. Aber das ist so, also es ist lecker, ja? Und es ist tabakwürzig und es hat Struktur im Sinne von, da ist ein bisschen Gerbstoff. Die Säure ist nicht so wahnsinnig schneidend.
Nee, die Säure finde ich auch, die ist so mundfüllend, war so ein bisschen.
Ja, das wirkt so wie in einem Holzfass ausgebaut, also so ein bisschen schmelzig, so ein bisschen opulenter, so ein bisschen oxidativer auch ausgebaut. Mhm. Das ist nicht die gnadenlose Frische, sondern das hat nichts von Chardonnay für mich, obwohl es so ausgebaut ist, wie man üblicherweise
ein Chardonnay ausbaut. Das würde ich auch sagen. Ja, das
und dann
ich auch
kam sagen. Ich auf so eine dieser Tabakwürze und dann so einer zwischendurch mal so leichten süßlichen Art kam ich auf so einer Viognier-Schiene und dachte, wir sind vielleicht nochmal wieder in Richtung Rhône unterwegs. Es ist aber am Ende auch ein bisschen austrocknend.
Hinten raus.
Ja.
Mhm. Finde ich auch. Das ist hier so.
Ja. Brennt so ein bisschen auf der Zunge, als wäre das frisch geschwefelt. Ja, das ist so ein Gefühl, das kriege ich manchmal, habe ich in der Zeit beim Gummio gehabt.
Ich muss dazu sagen, ganz frisch abgefüllte Weine. Ja, ich würde dazu sagen, der ist gar nicht geschüffelt.
Ja, das ist witzig. Dann hat er doch viel Gerbstoff. Dann ist das Gerbstoff. Also es ist ja irgendwas. Also
so was ich gelesen habe, ist auf jeden Fall nicht geschwefelt, glaube ich. Ja, und ich glaube, das tun sie nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Ich merke es auch.
Ja, also es trocknet aus.
Voll.
Ja, es trocknet aus. Und da ist es tatsächlich auch nicht so charmant nach hinten raus. Es startet wirklich.
Du musst quasi nachtrinken, damit es charmant bleibt. Ja, meinst du?
Genau.
Genau. Man muss nachtrinken, damit es charmant bleibt. Ja, finde ich auch. Also wir hatten den Wein noch nicht zusammen.
Mhm.
Es ist deutsch.
Okay, dann ist es sehr ambitioniert.
Genau, es ist sehr ambitioniert. Es ist ein Weingut, was seit 2016 sehr ambitioniert gestartet ist. Also im 2016 ersten Wein. Ich glaube, die kam dann 2018 raus. Damit das ist. Sehr ambitioniert gestartet. Wir haben es noch nie im Podcast getrunken. Ich weiß nicht mal, ob wir es schon mal so zusammen getrunken haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es ewig nicht im Glas gehabt und dachte, wir trinken es mal ein kleines bisschen gereifter, weil die Sachen sind ja sonst immer relativ schnell weg von denen, weil die meisten sich die nicht aufheben. Ist ein schwarzes Etikett mit schwarzer Schrift, relativ viel weiß drin, steht Wasenhaus drauf.
Wasenhaus.
Okay. Ambitionierte Jungs, die, das fand ich ganz spannend, das war ja sozusagen der Kontext, warum ich es gemacht habe. Das war die Nummer, die haben beide an ähnlich guten Häusern gelernt, wie wir letzte Mal den Chardonnay, also die haben bei großen Burgunderwinzern gelernt und dann sich überlegt, sie machen was Eigenes auf und bauen das alles ja dann, glaube ich, sehr, sehr naturnah aus, ohne Schwefel, ohne unfiltriert und sowas alles. Das ist der Wasenhaus Beelen, ist ein Weißburgunder.
Mhm. Ja, Weißburgunder kommt dann hin, allerdings tatsächlich sehr fruchtfern.
Sehr fruchtfern, ja. Also ich bin mir auch, und das war die, meine Idee war, ich wollte es mal wieder probieren, weil ich habe diesen Hype damals nicht verstanden. Also weil das war ja wirklich, das ging ja
durch die Decke.
Ja, aber so richtig.
Ja, ja, ja.
Und ich finde auch jetzt 50 Euro für so einen auch wirklich nicht, sagen wir mal, nicht richtig günstig.
Nee.
kann man so sagen, genau. Ist nicht wirklich ein Geschenk.
Ist nicht wirklich ein Geschenk.
Wir reden nicht über eine Marke.
Und wir reden wirklich darüber, dass, also ich meine, die schwarze Gläser lügen einfach nicht.
Das ist, also
ich hatte erst noch überlegt, ob ich die Frage, ob ich noch einen Schluck kriegen soll. Da habe ich gesagt, nee, das ist so, meine Zunge wird gerade so ein bisschen.
Belegt sich dahin raus,
ja. Ja, nee, das ist garantiert kein Schwefel. Also dann ist das einfach. Irgendwoher kommt das dann nie. Entweder hat man da ein bisschen länger mit der Maische gespielt oder.
Wahrscheinlich. Also es ist. Aber vielleicht soll es ja auch wirklich tatsächlich so sein. Ich fand's im ersten Schluck überraschend besser, als ich es erwartet habe.
Mhm.
Aber du hast völlig recht, nach hinten raus ist es, also damit es Spaß bleibt, musst du relativ zügig weiter trinken.
Ja.
Also und damit die Flasche relativ schnell leer ist.
Vielleicht ist es ein großer Essensbegleiter. Großes Glas, großes Burgunderglas und dann irgendwas Spannendes dazu, dass diesen, ja, ruhig mit ein bisschen Fett, dass die Zunge wieder auskleidet. Und,
ich dann aber wieder schwierig finde, weil wenn du das jetzt mal nur grob kalkulierst, ja, also wenn du sagst, okay, du kalkulierst das grob mitnehmen, also die Gastro zahlt dafür.
Nee, dann nicht für Gastro, das kannst du nur privat trinken.
Okay.
Also in der Gastro gibst du das an Leute, die das sowieso super finden, weil sie mal Wasenhaus trinken.
Ja.
Das ist aber auch dann auch ausgeschaltet. Da wird dann ja nicht mehr, Entschuldigung, dass ich das so sage, wird ja nicht mehr so wahnsinnig wahrheitsgemäß berichtet, da ist dann ja alles großartig.
Da muss ich noch was kurz hören. Genau. Genau, das stimmt, dann ist der, Mann, war das geil, ich hatte ein Wasenhaus. Das stimmt, aber oh gut.
Ja.
Passiert uns das auch mal?
Doch, passiert ja, das uns passiert auch mal. Uns auch mal. Ja, wir sind auch nur Menschen.
Ja, das
ist auch gar nicht so schlimm.
Finde ich auch.
Es ist, ich habe jetzt schon wieder Angst, weil jetzt kommen wieder zwei, drei Leute und sagen, ja, du magst ja nur keine Naturweine. Doch, ich liebe Naturweine.
Das stimmt, der liebt die Naturweine viel mehr als ich zum Beispiel. Viel mehr.
Aber sie müssen halt auch wirklich gut sein. Und, auch viel zu oft sind die Reflexe, das ist super. Und dann lässt man mal so ein bisschen die Luft raus. Manchmal ist es auch
2020 noch, sind wir übrigens.
Ja, manchmal ist es auch so, unsere erste Begegnung hier, glaube ich, im Podcast mit den Saalwächterweinen, das hat auch so die Luft rausgelassen.
Stimmt, ja.
Ja, aber dann habe ich danach dann doch nochmal so ein paar andere Weine und ja, ich glaube, der Hype ist dann, ja, so viel Hype war vielleicht am Anfang nicht berechtigt, aber das ist schon was wirklich Gutes.
Ich meine, die halten sich ja auch jetzt seit ewig, also 2016 haben sie erst ein Jahr gewesen, das gibt es jetzt, ich glaube, es verkauft sich immer noch ganz gut, ich glaube, es gibt es jetzt, man kriegt sie jetzt etwas leichter als vor zwei, drei Jahren, so. Ich meine, 50 Euro sind ja auch für eine Flasche Wein wirklich ja auch.
Ja.
Ich meine, die ohne Lagenbezeichnung sind ein bisschen günstiger, glaube ich. Also der Beelen ist ja dann sozusagen.
Ja.
Aber das ist ja. Ja. Nee, dann erzähle ich das andere. Das war jetzt so. Das wollte ich nur sagen. Ich habe das Restaurant von. Was kann ich noch kurz? Das Restaurant von. Das Swanson.
Das Swanson.
Swanson. Björn Swanson, der war doch lange im Feld und sowas, ja.
Ja.
Und hat jetzt ein eigenes naja, Restaurant aufgemacht, aber mehr Bistrotel. Das ist alles von KPM gesponsert, die ganzen Teller und so weiter. Oder gesponsert auf jeden Fall alles KPM-Teller und so. Haupt, also Menü, also Speise, KPM-Speise war falscher Hase, fand ich ganz lustig.
Interessant.
Interessant trifft es. War aber wirklich, hat 39 Euro gekostet. Ist natürlich trotzdem nur ein falscher Hase, hat aber wirklich gut geschmeckt. Also ich hatte Spaß an dem Essen.
Als Menü 39 Euro?
Nur der Teller.
Für den Hackbraten.
Genau, für den Hackbraten, ja.
Okay, welcome to 2024.
Ja, Adina hatte ein sehr gutes Steak. Es hat wirklich alles hervorragend geschmeckt. Ich hatte da viel Spaß, der Laden war voll. Ich war ein bisschen, aber gut, das sind die Champagnerpreise, das kannst du auch nicht machen, da kannst du nicht meckern, da können sie einfach auch nichts für. Ja. Also man muss sich Essen gehen inzwischen wirklich auch leisten wollen.
Ja,
das ist schon so. Also ich fand, essensmäßig war das okay. Also dieses Essen hat wirklich gut geschmeckt. Und wenn du dann in dieser Bistro-Hotel-Nummer bist, dann ist es auch okay. Und dann bist du mitten in Charlottenburg, da sind auch die Preise okay. Ja, muss man dann so sagen. Es ist halt so. Bist nicht in Pankow oder so, sondern mitten in Charlottenburg. Ja. Da sind die Leute, die es zahlen. Passt. Kein Meckern. Essen war gut, hat mir wahnsinnig gut geschmeckt. Die im Keller, also die Soms im Keller waren super toll. Aber was mir in dem Fall aufgefallen ist, auch dafür können sie per se nichts. Wir hatten ein Glas, zum Start hatten wir ein Glas Ruinart Rosé.
Ja.
Das ist dann mit 25 Euro pro Glas auch kein Geschenk, ja? Aber es geht auch nicht anders. Ich meine, sie müssen es ja auch irgendwie dann.
Ja, was kostet der Wein? Also was kostet die Flasche im Handel? 69? Oder?
Ein bisschen mehr sogar wahrscheinlich. Oder sowas in dem Dreh, dann hast du doppelte Dings und so. Also
ja, gut. Fair kalkuliert.
Ja, es ist schon trotzdem, also
es ist viel Geld.
Es ist viel Geld. Und dann hatten wir, der hat sehr gut geschmeckt, dann hatten wir, weil Adina, die waren kurz in Italien und hat so ein bisschen Primitivo und dann hat man geguckt, was man da findet. Dann gab es natürlich zum Glück kein Primitivo, fand ich ganz schön. Aber es gab Lüthen Spring von Montebello, von Rich.
Ja.
Und das ist ja Zinnpfannen, ist ja das, wie wir wissen, das Gleiche. Das war auch ganz schön und da war die Flasche mit 145 im Restaurant. Ich fand sie auch fair kalkuliert.
Rich hat aber die Preise auch sehr angehoben. Da muss man immer sehr aufpassen.
Ja.
Haben wir ja drüber gesprochen. Montebello kostet mittlerweile über 300 und hat vor vier Jahren die Hälfte gekostet. Oder vor fünf Jahren. Also die haben sich verdoppelt im weniger.
Fand ich auch kalkuliert, aber auch da wieder. Also 145 Euro plus nochmal Champagner dann und dann nochmal einen kleinen Champagner zum Schluss. Das ist dann, also Essen gehen ist kein Spaß. Und wenn man so wie wir immer noch ganz nett dazu trinkt, dann wird es noch viel unlustiger.
Ja.
Oder? Also schon, das war jetzt nochmal.
Ja, ja.
Dafür kann das Restaurant jetzt nichts, wirklich. Ich nehme das
gestern,
also.
Ich bin gestern aus Spanien wiedergekommen, dann ist die Welt noch in Ordnung. So, Nachschub. Wir trinken aus dem Paket unseres Werbepartners, dem Lobenbergschen Weinabo von Carsten Peter, Dürkheim 1C, also Dürkheim Premier Cru oder erstes Gewächs 2022er Riesling. Cheers.
Cheers. Ich gucke nur, ob das Glas beschlagen ist. Das riecht aber.
Ja.
Lecker.
Hier gar nicht vorgeschlagen. Das habe ich hier gar nicht vorbereitet. Jetzt muss ich mal den Computer hochfahren. In der Zwischenzeit kann ich sagen, sowas wie die Paulet gibt es auch im Riesling. Das heißt Riesling Swag und findet nächstes Jahr wieder statt. Das erste Mal nach einer längeren Pause durch Corona bedingt. Glaube ich, es gab schon zwei bisher.
Genau, es gab zwei. Es gab, ich kann mich erinnern, du warst da.
Ich war leider nicht da. Aber ich werde dieses Mal hingehen und freue mich schon sehr. Und der Kartenvorverkauf beginnt irgendwie in ein paar Tagen. Wenn wir hier rauskommen, könnt ihr dann einfach mal googeln. Riesling Swag. S-W-A-G. Und
was machen wir denn diesmal?
Ich gestehe, also wird wieder in Hamburg sein, aber ich habe nicht geguckt, wo. Das sind teure Karten, weil man seine.
Das gleiche Spiel wie
ja, weil man seine Winzer einlädt.
Wie viel zahlst du da?
Oh, das sind, glaube ich, auch 300.
Oder ja, gut, okay. Und du trinkst halt wieder nur Riesling.
Aber das war ja beim letzten Mal, was Prüm und so mitgebracht hatten. Die waren ja halt auch da. Es sind halt wirklich, wirklich tolle Winzer da. So, jetzt muss ich mal schnell hier meine. Du weißt ja schon, dass die heutige Geschichte mit der endlich gestellten Frage beginnt. Sascha, hast du schon mal Wein bei Amazon gekauft?
Hast du schon mal Wein bei Amazon? Nein, habe ich noch nicht.
Ja. Ich habe eine Geschichte über Weinverkauf bei Amazon als Teil einer Serie über alternative Vertriebswege für meine ganze Weinwirtschaft geschrieben, vor mittlerweile, glaube ich, auch schon über anderthalb Jahren oder so. ich glaube bald 2 Jahre, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und das war die beste Geschichte, die ich je für die Weinwirtschaft geschrieben habe.
Weil?
Weil, das erkläre ich mal ganz kurz, damit das auch nicht so anmaßend klingt. Es geht nämlich nicht um Schönschreiben bei sowas. Bei Weinwirtschaft oder so geht es natürlich um Informationsgeschichten. Wenn du Interviews machst, journalistische Interviews, dann gibt es 2 Arten von Interviews. Eigentlich 3 Arten. Die 3. Art ist die schlimmste, die sollte man möglichst nicht machen. Die 1. ist ein Interview, bei dem es heißt, es gilt das gesprochene Wort. Ja. Das machst du fast nur mit Politikern. Die druckreife Sätze von sich geben. Ja. Das ist ganz einfach. Da legst du dein Diktiergerät hin, dann erzählt er was und alles, was er erzählt, kannst du drucken, außer er korrigiert sich noch direkt und sagt, lassen Sie mich das nochmal neu formulieren, das klingt so doof, ich würde es so und so. Dann ist natürlich die 1. Formulierung tabu. Je nachdem, ob der misstrauisch ist oder nicht, legt also der Assistent deines Gesprächspartners sein Diktiergerät daneben, damit er auch eine Kopie des Ganzen hat. Dann gibt es so Regeln, wie man das editiert, also so mit diesen in Klammern Punkt, 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 wenn man mal was weglässt oder wenn man Anmerkungen macht, also und so weiter. Findet aber in meinem Metier Wirtschaftsberichterstattung
nicht statt.
Also vielleicht, ich habe nie jetzt einen Vorstandsvorsitzenden von Siemens interviewt, da wäre das vielleicht so, aber sonst hast du es immer so. Du unterhältst dich mit den Leuten, gerade wenn du jetzt in der Wissenschaft unterwegs bist, wenn du irgendwelche Geisenheimer interviewst, da verstehst du unter Umständen auch mal was falsch. Deswegen wird das alles aufgeschrieben. Also ich fülle das dann auch in, ich schiebe denen sozusagen Zitate in den Mund, in denen ihre Inhalte dann adäquat dann in die Geschichte eingebaut werden, weil die in der Regel keine druckreifen Sätze sprechen. Und dann schickst du das an die Leute raus.
Zum Querlesen.
Zum Freigeben. Und manchmal kriegen die dann kalte Füße, wenn sie das gedruckt sehen, also so ausgeformuliert sehen und sagen, ah, nee, so.
So habe ich das gar nicht.
Ja, genau.
Ja.
Und bei dieser Geschichte, Amazon kam noch dazu, dass ich ja Amazon mit im Boot habe und die Kommunikation mit den Großunternehmen, insbesondere Amazon, Apple, Google und Co. ist besonders schwierig, weil das ist immer nur cover your ass. Ja, da geht es immer darum, niemand will irgendwie, da kriegst du eigentlich nur Sprechblasen. Da hast du häufig die 3. Form, die schlimmste Form des Interviews. Ja, schicken uns die Fragen, wir beantworten sie schriftlich. Da kommt gar nichts mehr raus. Da kommen nur Sprechblasen.
Genau, du kriegst es nur, ich mache ja für die ab und zu was in den ganz hohen Ebenen und sowas, wenn die dann...
Genau, das ist, Jeff Bezos erzählt wahrscheinlich sogar, es gilt das gesprochene Wort, aber bei allen anderen, die haben immer nur
Schiss.
Angst.
Ja, voll.
Und insbesondere, wenn du dann auch über Zahlen reden willst, kleine Weinanekdote am Rande, eine meiner ersten Einladungen so mit so einem Pressecharakter für Wein war hier in Berlin, da kam ich über das Blog hin, was noch komplett Hobby war. Ich war auch hier noch Geschäftsführer in einem ganz anderen Unternehmen, ich hatte noch nichts mit Wein zu tun, mit Cloudy Bay.
Ja.
Und ich saß neben dem Winemaker, ein netter junger Typ, und wir unterhielten uns. Ich habe viel gelernt, weil er viel erzählt hat und so. Und dann frage ich ihn, wie viele Flaschen macht ihr eigentlich? Und dann wurde der ganz zack, das kann ich dir leider nicht sagen. Wenn du das wissen möchtest, musst du dich bitte an die zentrale Unternehmenskommunikation von LVMH in Paris wenden. Das ist eine Zahl. Zahlen gibt bei uns nur die Börsenkommunikation raus. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Wenn ich dir jetzt sage, wie viele Flaschen Cloudy Bay, 0,4% des Gesamtumsatzes. Aber nein, er darf die Zahl nicht rausgeben. War komisch. Da kippte witzigerweise auch das Ganze, weil der damit, weiß ich nicht, der war von da an... vielleicht war ihm wieder eingefallen, dass er eigentlich gar nicht so viel reden darf.
Ja, das
war
kann
er irgendwie zugenäht. Und jetzt kamen hier die Amazons und sagten mir sofort, ja, wir kriegen übrigens 10% von jeder Pulle, und erzählten das deswegen auch, weil die nämlich, meine Presseanfrage an Amazon ging an einen freien Mediaberater, den die hatten.
Ja.
Die hatten also eine Agentur für den Bereich, und der vernetzte mich mit einer Agentur in Hamburg, die Reseller betreut, die Softwareimplementierung macht und die gar nicht zu Amazon gehören. Ja, ein paar Jungs haben eine Bude gegründet und die haben total frei gesprochen. So, und dann habe ich mit so mehreren Leuten gesprochen, die einfach total interessante Statements gebracht haben, und ich habe eben in der Nacht wirklich schlecht geschlafen, weil ich dachte, oh, bitte, bitte, bitte. Morgen Computer anmachen, 3 E-Mails, hiermit gebe ich meine Statements frei. Bitte, bitte, bitte. Und dann kamen die 3 E-Mails genau so, und ich habe das gedruckt. Das Ding war 15 Minuten draußen. Dann kriegte ich eine Mail von Daniel, unserem Hauptstadtwinzer, sagt, ich habe gerade eine Geschichte gelesen, die reden sich ja am Kopf und Kragen, da willst du ja sofort anfangen, Weinhandel bei Amazon zu machen. Ja, genau. Deswegen war das so. Also reden wir mal kurz über Weinhandel bei Amazon. Ja. Amazon hat keine Ahnung von Wein. Das war auch ganz interessant. Das hat jeder gesagt. Da konnte ich mir aussuchen, wem ich das sozusagen in den Mund lege. Ja. Obwohl sie jetzt seit ein paar Jahren Weinhandel in Deutschland machen und sie sind dann auf die Plattform gekommen. Wir haben mal darüber gesprochen, dass sie diesen wahnsinnig lukrativen Deal bereitgehalten haben, muss man ja sagen, für Vinos, die immer ihre Flyer da drin hatten. Und dann haben sie den ja irgendwie 2012 oder so gesagt, wir machen noch ein Jahr und dann nehmen wir den Flyer raus, weil dann machen wir selber Wein. Und seitdem machen die immer wieder selber Wein. Aber im Wesentlichen ist ein Wein ein Marktplatzthema. Und die Marktplatzhändler im Bereich Wein, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem was, zahlen 10% vom Auftragswert Provision an Amazon.
Okay.
Interessanterweise schlagen die diese 10% meistens auf. Also wenn du Wein bei Amazon kaufen willst, und deswegen wirst du keinen Wein bei Amazon kaufen, weil du ein sehr kundiger Weinkäufer bist, der obendrein relativ teure Weine kauft und es sich deswegen gar nicht leisten kann, da einfach irgendwie so nicht die Preise zu vergleichen, dann wirst du schnell feststellen, Amazon ist im Schnitt 10-12% teurer als das günstigste Angebot im Markt. Amazon ist mitnichten günstig.
Ja, weil sie es nicht... Da würde ich jetzt mal groß und baus raus sagen, sie brauchen es nicht, weil die Leute, die bei ihnen Wein mitkaufen, das kaufen, weil sie da so oder so alles kaufen und nichts vergleichen.
Nichts vergleichen weiß ich nicht so genau. Das habe mich nämlich genau darüber auch mit einigen unterhalten. Unter anderem mit einem großen Amazon-Weinhändler, über den noch zu reden sein wird. Und er sagte, nee, die Leute kaufen tatsächlich, die mögen den Prime. Und jetzt haltet euch fest, die mögen den Datenschutz. Und das finde ich so witzig. Gerade in meiner Generation gilt ja Amazon immer noch als der Datenmoloch.
Ja, klar.
Weißt du, wenn
die wollen alles.
Du hast eine Alexa, die hört ja alles mit, was du redest. Ja, und so. Wie? Und die spionieren dich total auf und die machen Profiling. Und kurzer Sidestep. Ich gehöre zu den tatsächlichen Digital Natives. Das ist Zufall. Ich habe nach dem Abi in der Softwarebude gejobbt und die haben ihr Modem angeschlossen und sich an das Unido in Dortmund rangehängt und hatten also diese Urform des Internets 1991. Da gab es noch kein World Wide Web und gar nichts. Das war so UUNet mit so Forenreadern und so ganz... ganz rudimentär. Insofern darf ich mich als Digital Native bezeichnen. Ich habe dann, als das World Wide Web erfunden wurde, habe ich doch damit früh gearbeitet und 1994
ist Amazon... Nicht, dass ihr denkt, er ist schon 80 übrigens. Ja, ich will nur sagen, so alt ist er noch nicht. Aber
ja, aber ich bin halt, genau, 1994 ist Amazon gegründet worden. 1998 haben die ihr erstes Buch in Deutschland verkauft und das dritte Buch in Deutschland haben sie an mich verkauft. Dann muss man einfach so... Also ich bin seit 1998 Kunde bei Amazon. Das sind jetzt immerhin 26 Jahre.
Weißt du, wie viele aktive Kunden sie haben? Ganz nebenbei in Deutschland?
Nee.
60 Millionen.
Ja. Ich habe jetzt eben auch hier die junge Dame hier überall rumstehen, sogar im Schlafzimmer, um Himmels Willen. Und das Abgefahrene ist, ich habe einmal, ja, also erstmal so, ich habe am Anfang Werbung von denen bekommen, weil, was die meisten Menschen immer nicht wissen, ist, wenn du eine aktive Kundenbeziehung mit jemandem hast, dann darf der dir im Rahmen dieser Kundenbeziehung gerne mal Post schicken. Das ist nicht, ja, wenn du dann sagst, ich bin doch auf der Robinson-Liste, wieso schicken sie mir hier Werbung? Naja, weil sie bei uns Wein gekauft haben. Ich kriege heute noch, gerade vorgestern kamen wieder Preislisten von Weingütern, da habe ich vor 15 Jahren oder sowas
gekauft.
Kenn ich. Online ist es ein bisschen verschärft, da geht das alles nicht so, aber völlig unabhängig davon, Amazon hat irgendwann, weiß ich nicht, 2005 oder sowas, so eine Preferences-Seite eingeführt. Da habe ich mal so einen Haken gesetzt und gesagt, ich möchte keine Werbung von euch. Danach habe ich noch was Besonderes gekauft, eine Peter Allen Compilation bei Amazon Australien. Die gab es nur da. Ich habe irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, was bei Amazon Japan gekauft. Ich glaube, irgend so einen abgefahrenen Messerschleifblock oder sowas. Ich habe was bei Amazon US gekauft, sowieso jede Menge. Ich habe was bei Amazon UK gekauft in der Zeit, in der ich in Gibraltar gelebt habe. Und ich glaube, ich habe auch schon was bei Amazon Spanien gekauft. Ja. Jedes eine neue Geschäftsbeziehung zu einer Schwesterfirma, also zu einer eigenen Firma, jede ohne deutsche Rechtsprechung könnten mir Werbung senden. Aber Jeff Bezos hat irgendwie vor 22 Jahren gesagt, Felix Botmann hat mir gesagt, er will keine Werbung.
Kriegt er keine mehr.
Wir schicken diese Informationen einfach ungefragt mit an jede dieser Subsidiaries, schickt ihm keine Werbung, er will keine Werbung. Der böse, böse Jeff.
Ja, klar.
Was der alles über dich weiß. Ja, also ich warte jetzt seit 26 Jahren darauf, dass er endlich anfängt, mich zu erpressen. Ja, weil
er weiß alles.
Ey, mit diesen Daten, mit dem, was der alles über mich weiß, wenn der uns alle erpresst, dann wird der glatt der reichste Mensch der Welt.
Ach, scheiße,
ist er ja schon. Vor seiner Scheidung. Vor seiner Entscheidung jetzt nicht mehr. Er ist ja auch ohne Erpressung. Vielleicht ist er sogar, weil er mich nicht erpresst, zum reichsten Menschen der Welt geworden. Da sind jeden Tag, ich habe 10 Jahre bei AOL gearbeitet, als die noch eine große Nummer waren mit Daten und so weiter. Da kam jeden Tag einer und sagte, verkauft mir die Daten, die Historie, welche Webseiten die Leute ansteuern, dies, das hier ist. Und wir haben immer gesagt, ja klar, verkaufen wir dir und dann kommt das morgen raus und dann können wir zumachen. Haben wir einmal nochmal groß Cash gemacht, ja, lassen wir lieber sein. Ja? Ja. Ich bin gestern in Madrid, wir sind gestern zurückgekommen, gestern Morgen in Madrid ins Auto gestiegen. Wir haben ein kleines Upgrade gemacht, Citroën, so ein 5C5X oder sowas. Also ein ziemlich großes Gerät mit so einem tollen Head-Up-Display in der Frontscheibe. Ja. Musstest also nicht mehr ins Dach und gucken, also alles da. Und ich steige da ein und da erscheint die Route zum Flughafen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ich habe auch mein Handy nicht angestöpselt, gar nichts. Ja? Ja. Der hat das Handy ausgelesen, den Kalender, wusste, dass ich jetzt Flughafen, Terminal, hat das eingeblendet. Und dann könntest du sagen, also wir Deutschen sagen dann, oh Gott, das ist ein Mietwagen, den gibst du 10 Minuten später ab. Das ist alles aus. Nein, das war alles Apple CarPlay. Und Apple hat das total im Griff. Apple hinterlässt nicht den Hauch einer forensischen Datenspur in diesem Auto. Das ist alles. Die haben das alles. Und Apple spioniert mich aus ohne Ende. Die lesen meine Mails. Die lesen. Ja, siehst du ja. Siri hat Folgendes in Mail. Wollen Sie es in den Kalender eintragen? Die lesen meine Mails. Ja, die lesen meinen Kalender. Immer alles. Wann könnten die mich erpressen? Ich warte auch da warte ich jetzt mittlerweile.
Da warte ich auch schon lange.
Da warte ich tatsächlich sogar schon. Warte mal, wann habe ich meinen ersten Mac gekauft? Das war ein Mac SE zum Studiumanfang. Da warte ich jetzt seit 35 Jahren drauf,
dass die mich erpressen. Naja, da bin ich eh nicht lange dabei, das ist auch so, genau. Ja, ja,
Tatsache ist das Geschäftsmodell der Datenschutz. Ja. Und ich habe mich mit also diesen Amazon-Händlern unterhalten und denen gesagt, das ist eine, wie immer bei diesen Großen, ist eine total asynchrone
Wahrnehmung.
Vor allem eine asynchrone Geschäftsbeziehung. Ja. Amazon weiß alles, ich weiß nichts. Ich kriege von Amazon eine Postadresse. Da soll ich das Paket mit dem Wein hinschicken. Wenn ich mich ja dreisten würde, 14 Tage später da noch einen Brief hinzuschicken, dann bin ich raus bei Amazon. Ja, ja. Was meinen Sie, wie viel Lust ich habe, da irgendwelche Briefe hinzuschicken? Ich riskiere doch nicht für so einen bescheuerten Brief meine Existenz. Ja, ja. Ja, ich zerreiße diese Adresse nachher wieder, so wie Amazon es von mir verlangt. Also 10 Tage behältst du die noch wegen irgendwelcher Postnachverfolgung oder so. Und danach geht die wieder raus. Ich spiele komplett by the book. Ich wäre selbst Mörder, wenn ich das nicht tun würde. Und das mögen die Leute. Deswegen kaufen die Leute. Das ist Amazon Payment. Und keinerlei Spam, keine unaufgeforderten E-Mails mit irgendwelchen, keine Fragen, bewerten Sie unsere Weine, nix. Ich kann mit den Leuten kommunizieren über ein System, das Amazon mir zur Verfügung stellt.
Stimmt.
Ich kriege keine E-Mail-Adresse. Und Amazon liest über Bots mit, was ich denen so schreibe. Und wenn da irgendwas cheesy ist, dann wird es an den Menschen weitergeleitet. Der überprüft das dann nochmal und sagt, ey, so haben wir nicht gewertet, mein Freund. Ja. Und dann bin ich für 14 Tage gesperrt, weil ich 14 Tage keine Umsätze.
Passiert
meinen
vielen.
Was meinen Sie, wie oft ich das mache?
Genau, passiert vielen, machen Sie nicht oft, wollte ich gerade erinnern. Das ist schon,
macht gar nichts, wir spielen das komplett by the book. Das fand ich schon mal ganz interessant. Also 10% und die Leute kaufen, obwohl sie meistens wissen, zumindest sagte mir, dass der Händler, er ist sich sicher, dass sie wissen, dass sie nicht den besten Preis kriegen, wegen der Retourengeschichte. Und weil sie diese enorme Macht haben als Verbraucher, auch wenn sie sich beschweren und sie sagen, dass Amazon ist tatsächlich der Verbraucheranwalt in dem Moment. Dann geht Amazon zu dem Händler und sagt, warte mal, mein Kunde hat sich beschwert, dass du ihn nicht ordentlich beliefert hast. Was ist da bitte los?
Mhm. Ja.
Da ist also so eine gewisse Machtsituation entstanden, wo Amazon tatsächlich im Sinne des Verbrauchers handelt. Und wir reden die ganze Zeit über, wie die deutsche Wirtschaft jetzt den Bach runtergeht, weil die Grünen oder die deutsche Angst. Weil in meiner Generation belächeln die Leute mich und sagen, ja, Felix, das denkst du doch nur so. Ja, naja, warte mal ab. Du bist ja naiv. Ja, du glaubst an das Gute von Amazon. Du bist ja naiv. Naja, ich warte seit 26 Jahren auf den Pressebrief. Aber egal, glauben wir mal weiter. Das ist die böse, böse Krake. Ja, der trackt mich über alle möglichen Webseiten und spielt mir dann so Verhaltenswerbung aus. Aber witzigerweise linkt er das nicht in meinen Account. Könnte er. Er könnte dann auch auf der Amazon-Seite nochmal und hier nochmal. Und dann könnte er mir E-Mail schreiben. Also alles nicht. Die tracken mich anonym über Cookies.
Ja, ja, schon.
Und was sie eben nicht machen, ist, wenn ich da jetzt ein Primitivo kaufe, dass ich aber mal einen Banner für ein Primitivo irgendwie auf der Webseite von Spiegel Online kriege.
Ja,
das
nicht.
Also sie spielen das Ganze sehr by the book und Apple und Co. sind tatsächlich diejenigen, die unsere Daten erheblich besser schützen, weil sie tun das gestern jetzt zum Beispiel, würden sie, glaube ich, in Deutschland nicht machen, mit dem einfach mal so direkt in das Display geben, weil spanisches Datenschutzrecht. Ja. Weil in Deutschland wird da ganz viel wiederholen. Aber trotzdem haben die mich bis heute nicht mit dem konfrontiert, was ich meiner Frau im Schlafzimmer neulich gesagt habe, weil da steht ja auch eine Alexa, die theoretisch auch mithören könnte. Bin noch immer nicht.
Stimmt, was alles mit den Finanzämtern gehen würde und sowas. Also nicht wir, aber.
Oder andere. Wo ich die Leichen versteckt habe.
Oder. Ja? Hey ho, da ist aber wirklich.
Also kurz, der Spannendste beim Weinhandel auf Amazon ist, also das eine ist erstmal, du verkaufst an Leute, die nicht preissensitiv sind, obwohl du eigentlich bei jemandem kaufst, der grundsätzlich über Preissensitivität groß geworden ist. Das Zweite, und das war eigentlich das, was ich noch viel spannender fand. Ich habe dann mit einem Händler gesprochen, der ist einer der größten Weinhändler auf Amazon. der hat keinen Mitarbeiter. Sein Lager ist kleiner als mein Gästeklo. Er hat nämlich gar keins.
Okay.
Und
der schiebt nur durch.
Ja, das ist das Abgefahren, was ich nämlich nicht wusste. Und ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob die so glücklich sind, dass das jetzt alles rausgekommen ist. Ja, und das ist eigentlich auch so. Du kannst bei den, ich glaube, er ist bei den 13 größten deutschen Importeuren und Großhändlern.
Okay.
Also wir reden wirklich über Mack und Schüle, über Eggers Sohn, Eggers Franke, ja, also Rotkäppchen-Gruppe. Ja, ja. Und wir reden über diese ganzen großen Importeure, Weinwolf, Havesco-Gruppe. Ja. Die haben alle Shop-Systeme für ihre Kunden, die ja Wiederverkäufer sind. Also ja, auch wenn du einen Laden hast und du, oh, das von denen, dann was weiß ich, was, irgendein Primitivo und du willst 120 Flaschen, dann gehst du da jetzt, du rufst da schon lange nicht mehr an oder schickst Faxe.
Seltenst, genau, ja.
Sondern meistens hast du einen Online-Shop, da machst du 120. Und diesen Shop, den haben die in Teilen geöffnet und er war halt sehr findig. Er hat sich in die 13 größten Shops eingeklinkt, natürlich mit deren Mithilfe, also nicht.
Ja, ja, nicht ohne, ja.
Und er schiebt seine Order weiter an die und die nehmen dann quasi den Sechserkarton von der Palette, tun ihn in einen Umverpackung und schicken den direkt an den Endverbraucher. Die bedienen eigentlich keine Endverbraucher. Sie machen aber die Logistik für ihn. Und dessen Job ist es tatsächlich, jeden Morgen in seiner E-Mail-Inbox zu gucken, festzustellen, dass Weinwolf den Preis für Wein XY in der Aktion gerade angepasst hat, für sich zu entscheiden, ob er den jetzt auch in der Aktion anpassen will oder ihn so lässt. Und in seine Excel-Tabelle zu gucken, welche Aktionen heute eigentlich auslaufen, damit er nicht unter Preis verkauft.
Ja.
Und jeden Preis anzunehmen. Außerdem die Weine rauszunehmen, die jetzt gerade als nicht lieferbar gemarkt werden. Oder, wenn er die von mehreren kriegt, in seinem internen Routing-System zu sagen, die Anfrage für Penfolds bin so und so, ja, geht jetzt nicht an Weinwolf, sondern die geht jetzt bitte an Eggerson, weil die haben den beiden und Weinwolf ist gerade nicht lieferfähig, dann ruhen wir das jetzt um. Ja. Das bedeutet aber für den Preis, den muss ich jetzt so und so anpassen. Der sitzt da nur und pflegt Excel-Tabellen, die dann hochgeladen werden zu Amazon, beziehungsweise es gibt ein paar automatisierte Schnittstellen, aber er greift dann da jeweils ein und macht das. Ein Mann, was meinst du, welches Sortiment er hat? Wie viele Weine kannst du von dem auf Amazon kaufen?
Wenn du schon so fragst, 1.500?
2.400.
Oh, alter Falter.
Ein Mann. Das Einzige, was er von den Weinen sieht, sind Retouren unter Umständen. Der Kunde weiß gar nicht, von wem er das Ganze bekommt. Er hat, das ist das Interessante an Amazon, du hast ja keine Storefront. Also,
das stimmt.
Ich könnte jetzt den Namen nennen, Wein- und Genießerparadies. So, also ist auch nicht, es war in der Zeitschrift, kann man ja also durch. Nee. Das Ding heißt Wein- und Genießerparadies, das kriegst du dann so bei dem Verkauf durch irgendwo. Ja. Aber wenn du da drauf kriegst, kriegst du keine Storefront, wo du dir jetzt drei Flaschen von dem und drei Flaschen von dem. Du kannst dir ja nicht zusammenstellen. Du nimmst jedes Produkt, das du kaufst, löst einen Bestellvorgang aus. Das ist ja immer so bei Amazon. Manchmal gibt es dann in einem Paket, wird das dann noch so gemacht.
Ja, ja, ja.
Wenn die Software nach hinten raus, wenn die das erkennen, dann können die das gemeinsam machen. Aber eigentlich ist jedes Produkt im Marktplatz ein eigener Bestellvorgang. Ja, deswegen gibt es nur Sechserkartons. Deswegen kaufst du Wein bei Amazon überwiegend
in
Sechsergebinden. Bei Tignanello kaufst du eine Einzelflasche, weil das in so einem Schmuckgebinde dann kommt oder sowas. Aber in der Regel wird der Sechserkarton von der Palette genommen, dann wird so ein PTZ-Umverpackung DHL und dann klack raus, Lieferschein noch dran und dann wird von ihm die Zahlung ausgelöst an den entsprechenden die Margebehälter. Die Retoure geht unter Umständen an ihn zurück.
Ja, okay, gut.
Da hat er jetzt so ein bisschen, ich will jetzt nichts sagen, was er nicht freigegeben hat, aber also im Gespräch hat er mir gesagt, dass das sehr, sehr wenig Retouren sind.
Bei Wein kann ich mir das vorstellen.
Sechserkartons.
Wein sind keine Klamotten.
Du kaufst keinen Sechserkarton. Ja, ja. Ja, manchmal kauft jemand dann irgendwie was und sagt nach einer Flasche, auch den mochte ich nicht, jetzt gebe ich den wieder zurück. Aber in der Regel, sagt er, ist das einfach, es ist reines Boxmoving. Da sitzt also jemand und der ist natürlich auch um 11 Uhr fertig. Okay. Wenn er jetzt nicht noch Lust hat, noch was zu machen, wenn jetzt noch irgendwas schiefgegangen ist oder so.
Ja, vor allem, weil er ja nicht logistisch machen muss. Also er muss ja wirklich nichts anfassen.
Keine Flasche Wein, außer so ein paar
Kreaturen.
Eventuell trinke ich die selber. Ich nehme mal an, also wir haben darüber nicht gesprochen, weil ich wollte mein Glück nicht überreizen.
Ja, verstehe
ich.
Ja.
Ich nehme mal an, der hat irgendwo einen örtlichen Weinhändler.
Dem man dann die Sachen retourmäßig zuschickt.
Dem die Sachen dann gibt und sagt, hier, willst du das verkaufen? Und dann stehen die da in irgendeiner Restekiste zu einem kleinen Preis. Und wenn er dann pro Flasche irgendwie 50 Cent verliert, interessiert ihn das auch nicht weiter.
Ja, natürlich nicht. Hat er immer noch nicht viel verloren. Ja.
Du kannst auch Fulfillment bei Amazon machen. Dann lagerst du deine Weine ein bei Amazon und die verschicken die.
Gut, dann verdienen sie aber mehr. Ja, klar.
Das macht so gut wie keiner. Das macht so gut wie keiner. Es gibt noch so ein Zwischending, dann musst du so bestimmte Standards halten, das mit Same, mit Next Day Delivery, yeah, und so weiter, dann kannst du es auch machen. Dann haben die Leute, da hat mir ein anderer Händler gesagt, naja, wir wollen halt auch immer die Möglichkeit haben, wenn wir über den eigenen Shop zum Beispiel es anbieten, dass wir das dann in Echtzeit, wenn es ausverkauft ist, sperren. Wir bieten es nur so lange bei Amazon an, wie wir es noch haben. Wir haben es aber die ganze Zeit im eigenen Shop, wo wir es zwar günstiger anbieten, aber eine höhere Marge haben, und dann in dem Moment, wo dann die letzte Flasche geordert ist, geht das Ding sofort, wird es dann live rausgespielt, das ist da. Die Herausforderung ist auch, dass die Shoptexte immer nicht anpassbar sind. Du kriegst mittlerweile von all diesen Logistikpartnern Shoptexte.
Okay.
Die haben alle irgendwelche Infos, und jetzt kommen ja demnächst auch noch die QR-Codes mit den Inhaltsstoffen und so weiter. Und da sind bei Amazon ja viel kürzere Texte. Und da gibt es dann mittlerweile eben klassisches Einsatzgebiet für KI.
Ah, gut.
Da geht dann eine KI ran und macht dann entsprechend, nimmt die Texte von dem einen und kürzt sie so ein, dass sie bei dem anderen reinpassen. Hast auch keine Urheberrechtsprobleme mehr. Und der Gag ist ja, die KI kannst du bei Amazon in der Cloud kaufen. Kannst du direkt mit Amazon machen, musst du ein bisschen was machen. Und auf die Art und Weise hast du dann irgendwie so einen einzelnen Menschen, der
guten Umsatz macht.
Ja, und der witzigerweise sagt, es ist tatsächlich so. Also gegenüber seinen Marktplatzpartnern ist Amazon manchmal auch ein bisschen evil. Die Daten werden alle ausgewertet. Und was bei mir so richtig gut läuft, da kann ich die Uhr noch stellen, bis Amazon das im eigenen Sortiment hat. Weil Amazon hat ein eigenes Weinsortiment. Ja, das ist relativ. Sie haben immer noch keine Weinexpertise. Und ja, sie crawlen im Prinzip seinen Shop. Also, aber dafür habe ich ja 2400 Sachen. Das ist das eine, dass ab und zu mal was rausfliegt. Aber, das sagte mir dann ein anderer Händler, glücklicherweise gibt es eine ganze Menge Weingüter, die Amazon nicht beliefern, weil es, weil es die Marke entsprechend negativ beeinflusst. Und dann sagte mir der andere auch noch, naja, und so alle 3-4 Monate gibt es dann wieder mal so einen Impuls, und dann geben die mal wieder Gas. So alle 6 Monate, sagte er, glaube ich. Geben die wieder Gas, sagen sie, ja, wir müssen was tun bei Wein. Und das merke ich dann 2 Wochen lang in meinen Umsätzen. Das tut mir dann auch ein bisschen weh, aber bisher waren das 2 Wochen immer Schluss. Dann hatten die wieder irgendwas anderes, auf die sich konzentriert haben.
Ja, das ist klar, das ist sehr typisch, das glaube ich sofort. Die haben ja auch wirklich viel zu tun, ich meine.
Genau, und dann Wein ist ja auch immer das Problem mit der Regulierung über verschiedene Grenzen hinweg. Ja, und du kannst ja eigentlich theoretisch dann auch in andere Länder liefern, und dann musst du mal wieder aufpassen und so. Und das ist alles viel zu kompliziert, also macht man das dann immer nur mal.
Das ist spannend, Deutschland ist zweitgrößter Markt für Amazon nach der USA.
Ja.
Fand ich auch nicht, fand ich ganz spannend, das ist so.
Und gleichzeitig trotzdem in meiner Generation gibt es noch ganz viele Leute, die sagen, das ist doch der Teufel. Mhm. Das geht doch nicht. Ich muss zum Beispiel, meine Mutter hatte dann nachher einen Amazon-Account, aber das hat eine ganze Weile gedauert. Mein Schwiegervater, obwohl der 20 Jahre jünger ist als meine Mutter, hat heute noch Schwierigkeiten so mit Kreditkarte im Internet und so, kann ich verstehen, aber eigentlich ist er nicht so alt, dass man das.
Verstehe ich,
Ja, und dann Amazon, oh, weiß ich nicht, und dann müssen wir das immer bestellen. Aber kein Wein.
Kein Wein.
Aber ja, also früher hätte es einen riesen Alarm gegeben, dass also so ein Weinwolf, der ja echt Großhändler ist, dass der tatsächlich einen Endverbraucher liefert. Aber also das Paket verlässt deren Halle und landet beim Endverbraucher. Aber durch diesen zwischengeschalteten.
Machen sie es halt nicht selbst eigentlich.
Machen sie es halt offiziell dann nicht selbst, und es regt sich keiner auf. Ich hätte auch gedacht, dass der Teil tatsächlich ein bisschen mehr Feuer unterm Dach schafft, war aber nicht. Stattdessen haben sich alle sehr, sehr interessiert dafür, dass man echt ohne jede Grundvoraussetzung einer der größten deutschen Weinhändler werden kann.
Na gut, aber sein großes
2004.
Aber sein großes Ding war, dass er es geschafft hat, dass die Großhändler bei ihm mitgemacht haben.
Das, ja, das und dass er sie auch alle in sein System. Also es ist jetzt nicht so, dass du morgen, also
das
also,
kriegst du nicht morgen hin. Also das ist also nicht mehr jedenfalls.
Ja, also du kannst es kopieren. Aber dann würdest du bei 1200 würdest du halt auf ein bisschen Marge verzichten. Bei der anderen 1200 Position würde er auf ein bisschen Marge verzichten. Ja. Alle, der Verbraucher hat es ein bisschen billiger, und dann würden alle ein bisschen weniger verdienen. Würden wahrscheinlich trotzdem immer noch genug verdienen. Aber am Ende des Tages müsstest du dann eben trotzdem all diese Schnittstellen wahrscheinlich nochmal neu anbauen, weil er wird dir die Geheimnisse da nicht verraten. Nee, er schien sich auch sicher zu sein, sonst hätte er mir nicht dieses freizügige Interview gegeben. Geil. So, der Wein hier.
Hab nichts mehr.
Oh, dann kriegst du noch was.
War lang, aber einen kleinen Schluck nehme ich noch, auf jeden Fall. Also, sehr fruchtintensiv, Weißwein. Beim ersten kleinen Schluck hätte ich gesagt, das hat was von Riesling, da bin ich ein bisschen von weg, weil es ist, also, nee. Ich mag es ganz gerne, aber es ist so hellfruchtig, dass ich, also, dass ich fast, dass man fast, nee, wenn ich jetzt sage, man könnte fast auf einen wirklich guten Saft gehen, ist das ein bisschen übertrieben.
Nein, weil es, man schmeckt den Alkohol.
Aber weißt du, was ich meine?
Also, es ist eine wirklich intensive, vollreife, aber nicht überreife.
Genau, nicht überreife.
Druckvolle Frucht. Ja. Das habe ich gestern auch sehr gemocht. Ich habe gestern den Wein schon geöffnet.
Ja, finde ich auch.
Und habe ein bisschen mehr davon getrunken, als ich eigentlich vorhatte, weil mich das betört hat. Denn es ist gepaart, finde ich, mit einer wundervollen Flintigkeit. Ja, so ein bisschen Zündplätzchen. Also so eine ganz edle.
Genau, die Säure ist nicht so stark. Das trägt es nach hinten so ein bisschen rein und so. Das ist, also diese Zündplätzchen, ja. Ja, verstehe ich.
Die Kombi ist schon.
Das ist ja spannend. Es ist recht jung, würde ich sagen. Also es ist nicht alt. Es hat noch viel Kraft und viel Wumms. Da ist noch nichts Tertiäres dabei. Das ist alles noch. Wo sind wir da? Ist ja nicht weiter. Es hat so viel. Ist kein Riesling.
Doch, es ist Riesling.
Es ist Riesling.
Es ist das, ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist auch sehr schmelzig, schwäbisch. Ich finde, es repariert ein bisschen die Zunge nach dem Wein davor. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
es ist
ja.
Ein bisschen leicht. Es hat sogar was leicht Öliges.
Man aber deswegen wäre ich bei Riesling gewesen, weil mir ein bisschen Säure fehlt.
Ja, genau. Ja, ja doch, Säure ist durchaus.
Ist auch schon da, aber nicht.
Aber es ist halt genau. So viel schmelzige Frucht mit da drin, dass das wirklich gepuffert ist, so wie es sein soll. Was auch ein bisschen eigentlich auf die Herkunft schon deutet. Dieses üppige.
Pfalz.
Ja, genau. Ja. Das ist Pfälzer Riesling. Und schon finde ich auch sehr, sehr gelungen.
Mhm. Also sogar, wie gesagt, ich, also, aber ist das dann, in welcher Güteklasse befinden wir uns? Sind wir im DG-Niveau oder sind wir drunter?
Also 1C gemarkt, kein VDP-Betrieb, 1C, also Premier Cru, Zweifelsfall natürlich, also erste Lage. Allerdings keine Lage angegeben, sondern nur Kreuznach.
Okay, na, hinten raus hat es dann schon ein bisschen Säure, das ist okay, gut, ja, bei größeren Schlucken mehr im Glas und so.
Ja, 22er Jahrgang.
Jung.
Und ich hol's einfach mal.
Ja.
Es ist.
Und bei Amazon gekauft?
Nee, bei unserem heutigen Werbepartner.
Ah.
Nicht gekauft. Sondern wie üblich aus dem Sortiment gezogen. Allerdings nicht einfach aus dem Sortiment. Ist auch nicht 10% teurer, sondern ist der Abhofpreis. In diesem Fall sogar noch ein bisschen günstiger, weil es ist aus dem Lobenbergschen Weinabo. Wir reden über den Dürkheimer 1C Riesling 2022 von Carsten Peter. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir vielleicht mal an bei Carsten Peter. Carsten Peter ist der Gutsdirektor von Gut Hermannsberg.
Und das
ist sein Privatprojekt. Wir haben heute also Lobenbergs Weinabo als Partner, 12 Flaschen alle 3 Monate im Karton, kuratiert. Und ich kenne die Liste, aber ich darf sie nicht nennen, weil es immer geheim ist. Aber ich habe mir.
Ach, also, man darf die nicht wissen. Du kriegst sie quasi blind.
Du kriegst sie blind. Ah, genau. Und ich kenne sie jetzt, weil ich ja einen Wein ausgesucht habe. Ja, also in diesem Fall kriegst du nur 11 blind, weil den 12. weiß ist Carsten Peter Dürkheim. Und ich fand das gut. Ich versuche ja, das ist kein Geheimnis, Weine dann immer so auszuwählen, dass der Werbepartner auch gut aussieht. Ich will seit einem Jahr Carsten Peter anrufen und fragen, ob er uns einen Wein fürs Podcast schickt. Ja. Das ist heißer Scheiß. 21 ist, glaube ich, der erste Jahrgang, ist der zweite Jahrgang. Das ist immer noch sehr früh. Das ist, muss man einfach neidlos anerkennen, auch eine der Stärken von Lobenberg, dass die nicht warten, bis das alles überall durchgejuckelt ist, bevor sie was aufnehmen. Die hatten Materne Schmidt früh. Sie haben es dann auch wieder ausgelistet, als es nicht so gut funktioniert oder so. Aber die sind halt interessiert.
Die probieren es erstmal,
die nehmen es erstmal rein. Ja, ich habe auch mal ein Weinabo gehabt. Ich habe mal eine Geschichte darüber geschrieben unter dem Titel Third Party Trüffelschwein. Ja, also ausgesourcetes Trüffelschwein, jemand, der irgendwas holt, was super gut ist, super PLV hat oder super hype und neu und jung ist. Das sind die drei Dinge, die ich haben will. Und da fand ich es halt sehr witzig, dass wir jetzt Carsten Peter kriegen konnten, was ich schon seit einiger Zeit eigentlich mal hier haben wollte. Also er ist der Gutsdirektor von Hermannsberg. Er ist also so ein Qualitätsnerd und jetzt will er, wie alle solche Leute, dann irgendwann mal seinen eigenen Namen auf dem Etikett sehen.
Versteht man.
Also ist er dann in die Region Dürkheim gegangen. Saumagen hast du da hinten in Karlstadt, als der Rest der Lagen ist nicht so berühmt. Und deswegen hat er da auch viele Möglichkeiten, gerade auch, weil es alles noch ein bisschen kühler ist und viele Lagen noch nicht flurbereinigt sind. Du hast noch ein bisschen Wald drumherum. All diese Dinge, die jetzt eigentlich ganz schön sind, um guten Wein zu machen. Ich finde auch, das ist so ein Maul voll Wein.
Das ist schon schön.
Das ist das, was ich um 14 Uhr am Sonntag trinken will. Es kostet auch nur 17,50.
Das ist okay. Also, das ist ja okay.
Ja. Und heute Abend zum Essen würde ich vielleicht dann auch was anderes trinken wollen. Aber es ist sehr schön. Und das ist das Spannende an dem Abo. 350 Euro kostet die Kiste. 12 Flaschen kannst du überlegen. Das heißt, da sind auch richtig Kracher dabei. Und dann hast du erstens zwischendurch mal sowas, weil ja. das ist jetzt halt da, weil es halt hip ist und neu ist und cool ist. Und dann kannst du dir vorstellen, 17,50 gegenüber dem Durchschnittspreis von 27,50, ja. da hast du schon mal 10 Euro mehr. Und dann hast du aber tatsächlich, ist die Summe der Einzelpreise der letzten vier Pakete war immer so zwischen 385 und 405. Also okay. das heißt, du hast nochmal so ungefähr 50 Euro ja. Preisvorteil. Das heißt, die tollsten Weine, es war noch ein anderer Wein, mit dem ich geliebäugelt habe. Darf ich jetzt nicht sagen?
Ja, verstehe ich. Ja,
der, ist dann halt, natürlich zum Beispiel ein Ausreißer nach oben.
Ja.
Und ich habe mir den Hörer sein Leid geklagt, sein Vater sei zu sparsam, um sich guten Wein zu kaufen. Dabei würde er gerne guten trinken. Dafür ist natürlich auch eine Möglichkeit, jemanden zwangs zu beglücken und einfach zu Weihnachten zu verschenken.
Und das kuratieren Sie dann auch so ein bisschen?
Das kuratieren Sie komplett. Das ist eben nicht Resterampe, was weg muss, sondern das ist tatsächlich...
Idee dabei.
Da ist Idee dabei. Okay. Das fand ich ganz
okay,
gut.
Das ist gut.
Und insbesondere, weil das Sortiment so breit ist und ja auch ein bisschen...
Ja, können Sie ja auch wirklich bisschen, tatsächlich, wa?
Bisschen wechseln, ja. genau. Ja, und hier jetzt mit Carsten Peter, also ich fand die, gestern, als ich das probiert habe, die Anmutung im Mund hat mir sehr gefallen. Du bist nicht zu warm, du nee. Bist nicht überreif, du bist aber durchaus satt und reif und ein bisschen cremig und dann hast du doch noch diese Säure nach hinten raus. Du hast nur 12 Alkohol.
Ja, deswegen war ich...
Ich glaube, das ist schon sehr trocken. Ich habe keine Analysewerte, aber ich glaube, das ist schon sehr trocken.
Deswegen war ich nicht so gleich bei Riesling, aber es ist wirklich, also es ist ja, schön. Sehr gut sogar.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.